Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Muss mich hier noch ein bisschen umgewöhnen. Es ist jetzt ja hier, ich bin jetzt ja verkabelt, ne? Haben wir in unserer Gemeinde in Barmbek-Nord auch. Und sonst hatte ich hier immer Mikro. Das ist immer ein kleiner Fremdkörper im Gesicht, am Körper. Auf der anderen Seite kann man sich frei bewegen mit den Händen. Man ist nicht so ans Mikro gebunden. Insofern freue ich mich, dass ich hier sein darf und mit euch zusammen Karfreitag feiern darf. Ne, Karfreitag und feiern klingt manchmal wie so ein kleiner Widerspruch. Man sagt ja auch, das ist ein stiller Feiertag. Wir feiern, wir gedenken an den Tag der Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus. Ja, und ihr habt wahrscheinlich deswegen auch, nehme ich mal an, dieses Holzkreuz aufgebaut, was sehr schön ist, uns nochmal daran erinnert, wie Jesus dort auch gehangen hat. Die Dornenkrone, die so ganz filigran aussieht, die ja aber im Grunde genommen ein Zeichen von Spott und von Schmerz war. Also da hinten hängt euer normales Kreuz. Das ist ja so ein Kennzeichen für christliche Gemeinden, Versammlungsstätte, weil das Kreuz eigentlich das Zentrale ist. Der zentrale Inhalt der Botschaft. Karfreitag, das Wort Kar, so eine Vorsilbe, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Man hört es hin und wieder und vergisst es dann manchmal doch auch schnell, kommt aus dem Alt- oder Mittelhochdeutschen und steht eigentlich für Wehklage oder Trauer, also im Grunde ein trauriger Freitag, weil wir daran denken, wie Jesus am Kreuz hing. In anderen Sprachen heißt der Tag aber auch ganz anders. Im Englischen heißt es Good Friday, also ein guter Freitag. Und die Wahrheit liegt wie so häufig irgendwie dazwischen. Es ist beides, es ist traurig und trotzdem auch gut, diese Opfertat Jesu. Christen trauern an diesem Tag weltweit, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf brutale Art und Weise hingerichtet wurde. Das ist ja ein Verbrecher, ein Folterinstrument für Verbrecher im Grunde gewesen. Also Jesus ist auf brutale Art und Weise hingerichtet worden. Und zwar von Juden und Heiden, nämlich den Römern gemeinsam. Da wird ja manchmal auch so ein bisschen gestritten, wer ist du verantwortlich dafür? Ich denke, die Wahrheit liegt, es sind beide verantwortlich. Es sind die Juden verantwortlich, die führenden Männer, das Volk, das geschrien hat, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Aber ausgeführt haben diese Tat letztlich dann die Heiden, die Römer, die Besatzungsmacht, sodass im Grunde beide verantwortlich sind, eigentlich alle, die dort lebten in Israel. Und ich glaube, dass das auch eine geistliche Botschaft ist. Alle Menschen sind verantwortlich für Jesu Tod, weil ich glaube, wir alle oder der Mensch an sich ist so rebellisch und möchte gar nicht unbedingt erlöst werden. Er sei denn, vielleicht er hat eben schon, hat dieses der Erlösungstat Jesu begriffen, aber der Mensch von Natur aus ist eigentlich rebellisch und möchte sich einem Gott gar nicht unterordnen, sodass man eigentlich sagen kann, die Menschen ganz allgemein haben Jesus hingerichtet. Ich glaube, die Leidensgeschichte Jesu ist uns allen oder zumindest den meisten im Detail ziemlich bekannt. Wir haben sie auch nochmal gehört, das fand ich auch sehr schön nochmal in dieser Lesung, weil ich darauf heute nämlich im Grunde gar nicht eingehen werde, sondern das ist so im Hintergrund. Im Hinterkopf ist das, die Bilder dort seht ihr auch noch von der Kreuzigung. Ich glaube, wir wissen in etwa alle, was da so passiert ist. So gehe ich heute also nicht auf das Kreuzigungsgeschehen im Einzelnen ein, sondern der Fokus liegt heute auf der heilsgeschichtlichen Bedeutung des Opfertodes Christi. Der Predigtext für diesen Karfreitag findet sich im 9. Kapitel des Hebräerbriefes. Ist ja auch schon mal ein bisschen ungewöhnlich. Und der Hebräerbrief nimmt ja ohnehin im Neuen Testament in mancherlei Hinsicht eine Sonderstellung ein. Es fängt schon damit an, dass man sich fragt, wer war überhaupt der Verfasser dieses Hebräerbriefes? Das steht dort nicht. Wenn Paulus seine Briefe schreibt, Petrus, dann fängt das gleich an. Paulus, ein Apostel Jesu Christi oder Petrus. Das steht da nicht. Also wir wissen nicht, wer der Verfasser ist. Manche Leute meinen trotzdem, dass es Paulus war. Ich persönlich glaube das ehrlich gesagt nicht so. Denn wenn man sich diesen Hebräer mal durchliest, auch so im Ganzen, hat einen ganz anderen Stil. Also ich denke auch, literaturwissenschaftlich passt das überhaupt nicht zusammen. Die Briefe, wie Paulus sonst schreibt und dann dieser Brief von wem auch immer, dieser Hebräerbrief, das ist ein ganz anderer Stil des Schreibens. Einen kleinen Hinweis finden wir. Also wie gesagt, man hat dort ganz wenig. Am Ende haben wir ein paar Grußformeln und da haben wir einen ganz kleinen Hinweis. Da heißt es im vorletzten Vers: Grüßt alle eure Verantwortlichen und die ganze Gemeinde. Die Geschwister aus Italien lassen euch grüßen. Also das ist ja ein Hinweis, dass der Brief ziemlich sicher in Italien geschrieben wurde. Sonst würde dieser Satz ja eigentlich keinen Sinn machen. Und deswegen meine manche auch, das war vielleicht der Vorsteher, der Gemeindeleiter der Gemeinde in Rom. Kann sein. Wir wissen es nicht, aber das wäre denkbar. Dann auch die Frage, wer ist der Empfänger? Das liest man in den anderen Briefen auch an, die Gemeinde in Kappadokien und die Christen in und an Titus oder an Timotheus. Wir wissen auch nicht, wer hier der Empfänger war. Wobei der Name Hebräerbrief uns auch wieder so ein paar kleine Hinweise gibt. Das steht zwar nicht in der Bibel, da steht nicht drüber, Hebräerbrief. In unserer Bibel steht das, ja, aber nicht in den Urschriften, das ist nur der eigentliche Text. Aber ganz früh in der Christenheit hat man diesen Brief schon so genannt. Der Brief an die Hebräer. Und das gibt uns ein paar Hinweise. Wahrscheinlich sind damit gemeint die hebräisch sprechenden Menschen, also Juden, die um das Mittelmeer herum gelebt haben. Israel war das Zentrum, der jüdische Staat, aber drumherum gab es auch viele Christen in praktisch allen Mittelmeerländern, viele Juden, die sich dort angesiedelt hatten, weil sie Handel betrieben, dort einfach sich da niedergelassen haben, Familie gegründet haben. Und diese Juden kannten sich natürlich im Alten Testament gut aus. Von diesen Juden sind auch etliche zum christlichen Glauben gekommen, die nennen wir dann Judenchristen, also aus dem Judentum zum Christentum, sich bekehrt haben. Und generell galt ja in diesem ganzen Mittelmeerraum, das war der griechisch-römische Kulturkreis, also deswegen spricht man auch von hellenistischen, also Helena für griechisch, hellenistische Judenchristen der Diaspora, also die verstreut lebenden Juden dort, an die war das wahrscheinlich gerichtet. Man sagt, das waren die hebräisch sprechenden Menschen, also wahrscheinlich so ein Brief eben an nicht an eine bestimmte Gemeinde, sondern an viele Gemeinden in diesem Bereich. Denn auch so die Frage Ort und Zeit der Abfassung, wo und wann hat man den eigentlich geschrieben, das wissen wir sonst auch in manchen Fällen. Hier gibt es auch, das wissen wir nicht genau, aber auch wieder ein paar Hinweise. Also die sind ja in der Regel die Briefe im ersten Jahrhundert entstanden nach Christi Tod. Nach seiner Geburt im ersten Jahrhundert. Und wir wissen ja, dass im Jahre 70 nach Christus der Tempel zerstört wurde in Jerusalem von den Römern. Und das ist jetzt immer die Frage, ist der vor der Tempelzerstörung verfasst worden oder der danach? Wenn wir den ganzen Hebräerbrief lesen, finden wir keinen einzigen Hinweis auf den Tempel oder auf einen Tempel. Und der Tempel hatte ja so eine Bedeutung für die Juden, dass man da fast davon ausgehen muss, der Tempel stand zu der Zeit nicht mehr, also wahrscheinlich nach dem Jahr 70 abgefasst. Dann gibt es viele andere Briefe, die alle gar nicht in der Bibel drin sind. Es gibt so einen Clemensbrief, der ist, glaube ich, im Jahr 95 nach Christi verfasst worden, das weiß man. Und dieser Clemensbrief zitiert aus dem Hebräerbrief. Also das ist interessant, da wird der Hebräerbrief zitiert, das heißt, der muss es zu dem Zeitpunkt schon gegeben haben, im Jahr 95. Also irgendwo dazwischen, zwischen dem Jahr 70 und 95, ist der Hebräerbrief wohl entstanden, vielleicht um das Jahr 80 herum. Also ich finde das immer ganz interessant zu wissen, wo kommt so ein Brief eigentlich her, gerade wenn der so ein bisschen anonym erscheint. Wir finden in diesem Hebräerbrief ganz viele Bezüge auf das Alte Testament. Ich glaube, die meisten Bezüge überhaupt im ganzen Neuen Testament, wo sich dieser Brief mit dem Alten Testament auseinandersetzt. Und wir finden dort auch viele Zitate aus dem Alten Testament. Und das weist mich auf ein gewisses Problem hin, was ich manchmal entdecke oder was denke ich, die aufmerksamen Leser entdecken, wenn man die Bibel mal wirklich studiert, das Neue Testament liest und einfach sich mal die Mühe macht, da heißt es ja, da steht ja schon geschrieben und dann steht da meist so irgendwelche Bibelstellen und dann schlägt man mal das Alte Testament auf und will sich diese Bibelstellen mal anschauen und stellt man manchmal fest, finde ich gar nicht so selten, so genau steht das da aber gar nicht. Ne? Und das ist uns... Also wenn ich mit Silke im Urlaub da, wir uns die Zeit nehmen zu lesen, das ist uns dann auch oft, wenn Jesus selber zitiert, er zitiert ja auch das Alte Testament, sagt, naja, irgendwie steht das da ein bisschen anders. Oder wenn man im Hauskreis das liest, sagt man, naja, wir schlagen das mal auf. Naja, irgendwie hat man manchmal das Gefühl, dass es nicht so ganz passt. Und ich denke, das muss man auch ehrlich so sagen, hat ja keinen Sinn, der Wahrheit irgendwie sich ins Auge zu sehen. Und da habe ich jetzt bei der Vorbereitung einfach so ein paar interessante Sachen entdeckt, also was ich gar nicht wusste. auch zur Zeit Jesu, also da gab es auch schon verschiedene Übersetzungen, verschiedene Überlieferungen des Alten Testamentes. Also so wie wir auch verschiedene Übersetzungen haben, Piat von der Elberfelder gesagt, Luther-Übersetzung, ich werde heute neue Genfer-Übersetzung nehmen. So gab es auch damals schon verschiedene Übersetzungen. Es gab zum Beispiel eine palästinensische Ausgabe, es gab eine samaritanische Ausgabe, eine jüdisch-ägyptische Ausgabe der Tora. Also auch da gab es schon gewisse Abweichungen, einfach von den Überlieferungen schon. Und gerade wenn man das Hebräische kennt, ich habe es selber ja nicht studiert oder so, aber ich weiß einfach, dass es einfach eine sehr komplizierte und sehr auslegungsfähige Sprache ist. Es fehlen dort ja immer die Vokale. Die gibt es nicht. Ich muss mir vorstellen, das sind nur die Konsonanten und dann hat ein Wort häufig mehrere Deutungsmöglichkeiten. Das kann das bedeuten, kann aber auch das bedeuten und dann guckt man so, wie das könnte es wohl heißen. Also insofern ist gerade auch im Hebräischen, wenn man da auch jetzt in unseren jetzt Übersetzungen aus dem Alten Testament nimmt, weichen die auch da häufiger schon mal ab, auch häufiger als im Neuen Testament. Das hängt mit der hebräischen Sprache zusammen, weil die einfach mehr Deutungsmöglichkeiten zulässt. Und was ich festgestellt habe, und das habe ich jetzt aber auch in meiner Vorbereitung erfahren, das ist tatsächlich so, dass, und das war damals so üblich, dass man irgendwelche alttestamentlichen Worte aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang herausgelöst hat und sie neu konzipiert hat. Also hat dann zwei verschiedene Bibelstellen zusammengepackt und hat dann gesagt, so das bedeutet jetzt das. Wo wir ja immer sagen würden, so habe ich es zumindest irgendwie gelernt, das ist immer ganz wichtig, so dass man die Bibelstellen im Zusammenhang sieht und nicht einfach eine Stelle sich rausnimmt und den Zusammenhang nicht betrachtet. Das würde ich nach wie vor gerade fürs Neue Testament immer noch so sagen. Aber das war damals rabbinische Auslegungsweise, das haben die Schriftgelehrten, das war ganz normal, dass man das gemacht hat. Man guckte nur, passt das zusammen, ist einfach die Richtung dieser Worte, stimmt das? Man hat also nicht Worte gegeneinander gestellt, sondern man hat einfach geguckt, wenn jetzt ein gewisses Bibelwort dazu passt, zu dieser Situation, dann kann ich das unbeschadet der Situation, in der es damals gesprochen und gesagt wurde, kann ich das einfach heranziehen. Wie gesagt, das entspricht nicht so ganz unserem Denken, aber es ist ja häufig so im Orient. Viele Gedankensprünge, Gedankengänge, die sind uns gar nicht vertraut. Die Leute haben anders gedacht. Einmal ist es eine ganz andere Kultur, es ist auch schon 2000 Jahre her. Man ist anders umgegangen mit manchen Dingen und ich finde, das muss man einfach wissen. Wenn man sich über manches wundert, dann mir geht es zumindest so, da bin ich eher bereit, das zu akzeptieren, zu sagen, ach so hat man das damals gemacht. Also das ist jetzt nicht falsch. Es wäre vielleicht falsch in unserem Verständnis, aber damals war das durchaus, war der Stand der Wissenschaft sozusagen. Gut, der Hebräerbrief. Was ist das Thema des Hebräerbriefes? Ganz allgemein. Es geht da um die Herrlichkeit des neuen Bundes gegenüber dem alten Bund. Also der neue Bund, das Neue Testament gegenüber dem alten Bund, das Alte Testament. Und das ist offensichtlich auch deswegen an Judenchristen geschrieben, dass der Verfasser sagen will, also überlegt doch mal, das ist so viel besser, dieser neue Bund, als der alte Bund, den ihr hattet. Uns wird in diesem Hebräerbrief wird die Majestät der Person Jesu wird uns geschildert, was für eine besondere Person er ist, gottgleich. Es wird uns das Werk Jesu beschrieben, vor allen Dingen auch der Opfertod natürlich am Kreuz. Und es geht auch darum, um Glauben, praktischen Glauben. Wie leben wir diesen Glauben? Auch das Wort Heiligung taucht dort auf. Wie können wir einfach näher in die Gegenwart Gottes kommen? Und insgesamt, wenn man das so liest, merkt man, das ist eine anspruchsvolle, teils schwer zu verstehende Sprache. Also ich, wenn ich mich so vorbereite, lese ich auch mal verschiedene Übersetzungen oder ganz viele. Übersetzungen, ich habe vielleicht so 10 verschiedene Übersetzungen und gucke dann mal, wo passt es, was spricht mich an, was ist verständlich. Und ich bin dann, wie gesagt, bei dieser neuen Genfer Übersetzung gelandet. Das ist eine sehr moderne Übersetzung, die finde ich auch gut zu verstehen. Das ist also mit Elberfelder und Luther, die ja eigentlich sehr, sehr wortgenau sind, hatte ich da auch eher ein bisschen Probleme und habe mich dann eben für diese Übersetzung entschieden. Der Text steht, wie gesagt, im Hebräer 9, beginnt ab Vers 15. Der ist nur dieser Vers 15 und dann kommen nachher noch ein paar andere Verse. Aber Vers 15 fängt dann so mitten an und ich würde jetzt erstmal gerne beschreiben, was passiert eigentlich in anderen Versen, 1 bis 14 vorher, weil so ein Vers, der dockt ja wieder an Geschichten, die dort beschrieben sind. Da wird erstmal der alte Bund beschrieben. Der alte Bund ist ja der erste Bund Gottes mit den Menschen. Also interessant ist ja auch immer, Bund und Testament ist dasselbe Wort im Griechischen. Das ist ja in Griechisch geschrieben, der Hebräerbrief. Also Bund und Testament kann man praktisch austauschen. Das ist identisch. Je nach Zusammenhang sagt man mal das eine, mal das andere. Und es wird dort über die gottesdienstlichen Vorschriften berichtet, die sie im Alten Testament eben galten. Und der Verfasser spricht dort vom Heiligtum. Wie gesagt, meint aber nicht den Tempel, sondern der Vorläufer des Tempels war ja die Stiftshütte. So kenne ich das noch von früher, von der Luther-Übersetzung, die spricht immer von der Stiftshütte. Heute, modernere Übersetzungen sprechen in der Regel vom heiligen Zelt. Was eigentlich auch ein bisschen besser ist, ein bisschen genauer ist, weil dieses Zelt beim Exodus, Auswanderung aus Ägypten, wanderte das ja immer wieder mit. Das wurde wieder abgebaut, wieder aufgebaut. Also das war im Grunde ein Zelt, ein heiliges Zelt, die Stiftshütte eben. Und sie bestand aus zwei Räumen. Vorweg war ein größerer Raum, das war das Heilige. Dann kam der Vorhang und dahinter war das Allerheiligste. Und das ist ja, das haben wir ja, habt ihr ja gelesen im Evangelium, da lesen wir ja, wie der Vorhang im Tempel zerriss. Zu der Zeit stand der Tempel noch und der Tempel war ja ähnlich aufgebaut, größer. Also vorweg das Heiligtum, denn der Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten abtrennte. Und dieser vordere Raum, das Heiligtum, wurde von den Priestern einmal am Tag betreten und sie opferten dort dann. Der hintere Raum, das Allerheiligste, durfte nur einmal im Jahr, und zwar nur vom Hohenpriester, betreten werden. Und das passierte am Versöhnungstag. Das ist ja ein Tag, ein Fest, das heute noch gefeiert wird. Ihr wisst es vielleicht, Yom Kippur auf Hebräisch, was ja im Jahre 1976 war, glaube ich, oder war es 73, von arabischen Staaten ausgenutzt wurde, Israel dann zu überfallen, weil man wusste, die meisten Leute sind da in der Synagoge, feiern und deswegen dieser Versöhnungstag Yom Kippur hat leider da auch immer so eine besondere Bedeutung. Aber es war ein ganz wichtiger Feiertag für Israel, ist es auch immer noch. Und an diesem Tag ging der Hohepriester, wie gesagt, nur einmal im Jahr, und zwar mit dem Blut von Opfertieren. Also dass die Opfertiere waren entweder Lämmer, haben wir vorhin ja auch, ihr habt ja auch sehr passende Lieder ausgesucht, wenn da die Rede vom Opferlamm ist, ist das eben damit gemeint. Lämmer, Ziegenböcke, Stiere, Kühe, das sind alles so Tiere, die dort geopfert wurden. Und dann fing man das Blut auf und ging mit der Hohenpriester ging dann mit diesem Blut von diesen Opfertieren in das Allerheiligste hinein. Ich denke, in unserer Gesellschaft hat Blut irgendwie ja irgendwie, die haben gar keinen Bezug mehr so dazu. Also da blutet vielleicht mal eine kleine Wunde und so, aber das überhaupt dieses ganz irgendwie Schlachten, wie das ja früher gang und gäbe war auf Bauernhöfen und dass man dann mit dem Blut ja sogar noch irgendwelche Speisen und Gerichte zubereitet, das ist uns ja alles doch, oder mir zumindest, sehr fremd. Aber damals war das absolut üblich und zwar nicht nur in Israel, auch in allen umliegenden Völkern war eben der Opferkult war sehr weit verbreitet. Und dann durch diese Handlung am Versöhnungstag wurde sozusagen die Schuld des ganzen Volkes und die Schuld des Hohenpriesters selbst auch, wurde dort auf dieses Lamm gelegt und damit war die Schuld dann vergeben. Das kam in dem letzten Lied ja auch sehr schön raus, wo gesprochen war von diesem Lamm, was eben dann sozusagen die Schuld des ganzen Volkes des letzten Jahres trägt. Und dieses ganze Heiligtum ist ein Sinnbild und das versucht der Hebräerbrief zu sagen, dieser ganze Opferkult ist im Grunde ein Vorläufer schon auf den Opfertod Jesu hin. Das alles war nur eine vorläufige Ordnung, die im Alten Testament beschrieben ist. Zeigt sich auch daran, dass das Jahr für Jahr wiederholt werden musste. Das reichte nicht, dass man einmal so ein Lamm opferte und dann war gut. Nein, das musste Jahr für Jahr wiederholt werden. Und dann letztlich auch nochmal Tag für Tag. Aber dieses große Opfer eben nur einmal im Jahr. Aber dann immer wieder. Und dann beschreibt der Hebräerbrief, wie Christus, der eigentliche Hohepriester ist, also er ist letztlich unser Hohepriester, in unsere Welt hineinkommt. Freiwillig. Und sein Eintrittsgeld in dieses Allerheiligste ist jetzt nicht das Blut von Opfertieren, sondern ist sein eigenes Blut. Das sind natürlich ein ganz großer Unterschied. Die Tiere mussten stellvertretend sterben für die Schuld der Menschen. Und Jesus stirbt selber, aber nicht stellvertretend für seine Schuld, sondern stellvertretend eben auch für unsere Schuld. Und während das vorläufige Opfer Jahr für Jahr wiederholt werden musste, ist Christus ein einziges Mal in dies Allerheiligste hineingegangen. Und die Erlösung, die er erwirkt hat, gilt für immer und ewig. Das muss nicht wiederholt werden. Das ist ein einmaliges geschichtliches Ereignis auch. Und das gilt für alle Zeiten. Und das sagt jetzt dieser Vers 15 auch, Kapitel 9. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Also hier wird gesagt, Christus ist der Vermittler eines neuen Bundes. Das ist ein neuer Bund, den Christus gestiftet hat. Vorher haben wir gelesen, gehört vom alten Bund. Generell muss man sagen, Gott ist und war ein Gott des Bundes. Bund, da kommt ja auch von dem Wort, oder das Wort Verbindlichkeit hängt damit zusammen. Also Gott ist ein verbindlicher Gott. Gott gibt gewisse Vorschriften, sagt, so und so ist das. Und wenn ihr das haltet, dann passiert das und das. Das ist der Sinn eines Bundes, ein Beistandspakt. Ne? Man sagt, du machst das und ich mach das und zusammen machen wir das. Und die Tatsache, dass Gott ein Gott des Bundes ist, zieht sich durch die ganze Bibel, vom Alten bis ins Neue Testament hinein. Von Anbeginn an sucht Gott die Nähe des Menschen. Die Nähe zu seiner Kreatur, die er geschaffen hat, nach seinem Bilde. Das ist ja der Grund, dass er uns gemacht hat. Ein Mensch, der ihm gleich sei. Und Gott möchte Gemeinschaft haben mit diesem Menschen, mit uns. Das beginnt schon im Paradies. Wir lesen, wie Gott abends, als es kühl geworden ist, durch den Garten Eden spaziert, wird uns bildlich beschrieben, und nach Adam ruft. Aber Adam und Eva hatten zuvor das einzige Gebot, das Gott ihnen gegeben hatte, das hatten sie übertreten. Man würde denken, das ist eigentlich so einfach. Sie durften alles, nur von diesem einen Baum. Davon durften sie nicht essen. Und wie der Mensch so ist, natürlich wird er auch verführt, übertritt er dieses Gebot. Und damit fand das paradiesische Leben ein abruptes Ende. Die Konsequenzen dieser Ursünde, dieses Sündenfalls, wie man das auch nennt, die Konsequenzen dieser Ursünde sind bekannt. Adam und Eva werden aus dem Garten Eden vertrieben und vor allem, das Leben ist nun endlich. Sie werden noch sehr alt am Anfang. Der Bibel lesen wir, kurz vor dem 1000. Lebensjahr sterben sie dann und werden, weiß ich, 935 Jahre alt oder wie alt auch immer. Sie werden also noch sehr alt und dann im Laufe der Geschichte geht das Lebensalter immer weiter zurück, bis es so, wie es in der Bibel heißt, das normale Lebensalter 70 bis 80 Jahre ist. Das gilt ja in gewisser Weise bis heute. Und wenn es hochkommt, sind es 120 Jahre, lesen wir dann. Also das ist schon, bis in unsere Zeit hinein, ist das schon sehr so geblieben. Aber der Mensch ist sterblich geworden durch den Sündenfall. Zur Erde sollen die Menschen wieder werden, wenn ihre Zeit um ist. Zu jener Erde, aus der sie gemacht sind. Dann gibt es ja eine Sintflut. Und nach der Sintflut schließt Gott mit den Geretteten einen Bund. Ihr erinnert euch an den Regenbogen, ein Bund und verspricht ihnen, in Zukunft nicht mehr alles auszurotten, was da lebt. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das gilt ja bis heute. Dann, als das Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens flieht, gibt Gott ihnen steinerne Tafeln als Zeichen seines Bundes. Auf den Tafeln steht in Stein gemeißelt, was Gott den Menschen sein will. Also was Gott selber mit seinem Finger dort draufgeschrieben hat. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich will mit dir sein, bei dir sein. Vertrau du mir. Und das ist dieser alte Bund, der letztlich bis zu Jesu Zeiten ja immer noch weiterlief. Aber wie wir wissen, nützt dieses neue Bundesangebot Gottes, wo er sozusagen die Gebote alle feinsäuberlich aufschreibt, damit man sie nicht vergisst, nützt das aber auch nicht viel. Die Menschen murren über die lange Wüstenwanderung, sie sehnen sich zurück nach Ägypten, zurück an die Fleischtöpfe, die sie in Erinnerung haben. Sie beten Götzen an, die ihnen gefälliger zu sein scheinen. Sie veranstalten einen Tanz um das goldene Kalb. Ständig unzufrieden zu sein, mit dem Dasein zu hadern, sich Gott zu entfremden und falschen Götzen zu huldigen, das scheint zum Wesen des Menschen zu gehören. Aber er will Gott doch nur eines. Er möchte einen ewigen Bund mit dem Menschen schließen. Und er möchte ihnen diesen Bund am liebsten direkt ins Herz schreiben, damit sie ihn nicht vergessen. Gott sucht den Bund mit dem Menschen. Er will sich mit ihnen verbinden. In immer neuen Anläufen versucht er es. Auch das gehört zur langen Vorgeschichte des Karfreitags. Irgendwann greift Gott zum äußersten Mittel. Er wirft alles in eine Waagschale. In der Gestalt des Jesus von Nazareth wird Gott selbst Mensch. Dieser Jesus, der am Kreuz stirbt, er soll der Mittler des neuen Bundes sein. Auf das die Menschen endlich begreifen. Werden sie es begreifen? Haben wir es begriffen? Das Opfer Jesu reicht aus für die Schuld aller Menschen. Es erwirkt eine umfassende Erlösung. Trotz der Ursünde des Sündenfalls braucht nun niemand mehr verloren zu gehen. Jesu Blut ist Opferblut und gleichzeitig Bundesblut. Bundesschluss und Opferblut gehören zusammen. Das war immer so. Die ganzen Bundesschlüsse, die wir finden im Alten Testament, die wurden immer mit Blut besiegelt. Man redet heute immer von einem Blutspakt, einem Blutsbund und so. Das gehörte einfach dazu. Das gab der ganzen Sache eine Seriosität, eine Ernsthaftigkeit. Und so lesen wir auch im zweiten Buch Mose, als der Bundesschluss stattfand, Gott ihm die Tafeln gegeben hatte, da nahm Mose das Blut, also von Opfertieren, nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit. Das ist irgendwie auch für uns hier auch ein bisschen komisch. Also ich glaube, das heißt das so ein Büschel Üsop oder sowas, und dann wurde das da reingetaucht und dann wurden die Leute damit Blut besprengt. Aber das hatte eben seine Bedeutung. Es sollte die Ernsthaftigkeit auch zeigen und sprach dann: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund dieser Worte. Er erinnert uns auch ein bisschen an die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Da wird ja der neue Bund sozusagen gefeiert. Das eben war noch der alte Bund. Das bessere, vollkommene Opfer Jesu begründet zugleich den besseren, vollkommenen Bundesschluss. Verhieß der alte Bund ein irdisches Erbe. Man sagte also, wenn du an Gott glaubst, seine Gebote hältst, dann wird Gott dich reich beschenken mit Wohlstand. Wohlstand war eine Gottesverheißung des alten Bundes. Und wenn du deine Eltern ehrst, dann wirst du lange leben. Ein langes Leben war eine Verheißung des Bundes. Und wenn ihr euch an diese Gebote haltet, dann könnt ihr immer in diesem Land bleiben, in Israel bleiben, in eurer Heimat. Das war eine Zusage Gottes an Israel. Das waren alles wunderbare Verheißung, die sich aber auf das diesseitige Leben bezogen. So verheißt der neue Bund ein ewiges, ein unvergängliches Erbe, nämlich eine Zeit vollkommener Ruhe. Die wahre Sabbatfeier, heißt es auch im Hebräerbrief. Dass wir eingehen werden zur Ruhe Gottes, zur vollkommenen Ruhe. Das ist das, was uns verheißen ist, wo wir einmal landen werden. Und das gilt für alle, die Gott berufen hat. Also ich kann über so einen Vers relativ schnell hinweglesen, aber ich weiß, dass viele immer sagen, Moment mal, was heißt denn alle, die Gott berufen hat? Da kommen immer gleich Ängste auf. Hat Gott denn irgendwie vielleicht gar nicht alle berufen? Da würde ich mir nochmal sagen, wie ich das verstehe. Doch ich denke, dass doch Gott ruft alle. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nur es liegt dann ja an uns, also ob wir seinem Ruf folgen. Und wenn wir seinem Ruf folgen, dann sind wir auch Berufene. Ich glaube, Rainer Zuzinski war es, der damals sagte, das muss man sich ihm so vorstellen, da wird ihm eingeladen und die Berufenen, die gehen dann da alle auf diesen Weg, da ist ein Tor und auf diesem Tor steht dann drauf Berufene oder so. Ne? Also, dass man irgendwie, das klar ist, wenn man Ja gesagt hat, dann ist man auch ein Berufener. Ich denke, aus meiner Sicht finden wir keine Hinweise darauf, dass irgendein Mensch ausgeschlossen ist von dieser Berufung Jesu, von der guten Nachricht. Davon können wir ausgehen. Gott hat uns alle berufen. Er möchte Gemeinschaft mit uns allen haben. damit alle, die Gott berufen hat, das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Also das zugesagte, das hat Gott uns versprochen, unvergängliche Erbe, also eben in Ewigkeit, das ist, vergeht nicht. Aber die Frage, was ist das Erbe? Was ist das Erbe? Ein Erbe erlangt man, wenn jemand verstorben ist. Und das ist ja passiert durch Jesu Tod. Steht uns dieses Erbe, dieser Erbteil zu? Und das Erbe, das wir erwarten können, ist eine Gemeinschaft mit Jesus Christus in Ewigkeit. Wir wissen das, klar wissen wir, dass wir sterben müssen, aber die Gemeinschaft, die wir hier mit Jesus, mit Gott haben, die wird dadurch nicht enden. Die wird bleiben. Diese Gemeinschaft ist unzerbrüchlich. Uns wird versprochen, dass wir die Herrlichkeit Gottes schauen dürfen. Man kann sich nur vorstellen, dass jemand, der nicht glaubt, dass dem das kann, der sagt, ja, was heißt denn, dass die Herrlichkeit Gottes schauen? Ich denke, wir, die wir Christen sind, wir wissen, dass Gott ein total überwältigender, herrlicher Gott ist. Und wenn wir das schauen dürfen, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen, etwas, was wir hier ja gar nicht könnten, dann müsste man ja vergehen vor dieser Herrlichkeit. Aber wenn wir einmal bei ihm sein werden, dann werden wir das sehen. Und das wird so unglaublich schön und bewundernswert sein, dass uns das schon reichen wird, sozusagen als Lebensinhalt, sage ich mal. Wir werden einen untadeligen Leib, einen neuen Körper bekommen. Das sagt die Bibel auch. Also wir werden nicht diesen Körper haben. Wir werden aber auch nicht körperlos sein, nicht irgendwie wie so ein Geist durch die Gegend schweben. Nein, wir bekommen einen neuen, untadeligen Körper. Und unser Charakter wird vollkommen umgestaltet werden in die Wesensart Jesu. Jetzt kämpfen wir alle mit unseren Charaktereigenschaften. Ne? Der eine ist auch ein bisschen knurrig, so wie die vor Israel murrt, ärgert sich leicht über was, ist vielleicht nicht immer freundlich im Ton. Jemand anders hat vielleicht mit seiner Bequemlichkeit zu kämpfen und so hat jeder hier seine Probleme und wir dürfen uns das immer wieder vergeben lassen. Aber dort in der Ewigkeit werden wir ja völlig umgestaltet werden in seinen Charakter, sodass diese Flecken und Runzeln, die wir jetzt ja noch haben, die wird es dann ja nicht mehr geben. Und was ja viele auch denken, ich sagte auch, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, das reicht uns vielleicht schon als Lebensinhalt. Ja, das glaube ich auch. Und trotzdem ist es ja nicht so, dass wir dort nichts zu tun haben. So denken ja viele dieses Bild, dann sitzt man auf den Wolken und spielt da irgendwelche Instrumente und singt jeden Tag Halleluja. Ist ja vielleicht auch ganz nett, aber jeden Tag wäre das vielleicht auch ein bisschen eintönig. Nee, wir werden dort ja auch, wir werden mitregieren. Wir werden mitgestalten in der erneuerten Schöpfung. Wir wissen ja, dieser Himmel und diese Erde werden vergehen. Das wird alles neu gemacht werden. Gott wird einen neuen Himmel, eine neue Erde machen. Und was werden wir regieren? Ja, so richtig wissen wir das alles gar nicht, was es noch gibt. Es wird ja immer fabuliert, gibt es noch anderes Leben außerhalb der Erde im Weltall? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es Milliarden, wenn es überhaupt reicht, Milliarden von Sternen gibt irgendwo. Und vielleicht werden wir in der Zukunft, wird Gott da eine neue Schöpfung machen, wie er unsere Schöpfung ja irgendwann gemacht hat. Wird er vielleicht auch auf anderen Planeten auch irgendwelche Menschen oder andere Kreaturen schaffen. Und da dürfen wir dann vielleicht auch mitregieren. Und dann kann man sich fragen, naja, woher hat er das oder ist das nicht ein bisschen weit hergenommen? Da lese ich mal aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Verse 1 bis 3, auch in einem anderen Zusammenhang, muss ich auch sagen. Aber trotzdem macht Paulus da so ein paar Andeutungen, die uns da auch etwas sagen. Und da kritisiert er erstmal, dass es unter Christen Streit gibt. Und dass man diesen Streit häufig von irdischen Gerichten schlichten lassen will. Da sagt Paulus also, bei euch bringt es doch tatsächlich jemand fertig, seinen Streit mit einem anderen Gemeindemitglied vor einem weltlichen Gericht auszutragen, statt die Sache von denen entscheiden zu lassen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Das finden wir auch an mehreren Stellen, dass wir einmal auch mit Jesus zusammen Gericht halten werden, die Menschen. Das ist ja ein paar Moment zu groß, aber nachdem wir natürlich umgestaltet worden sind, werden wir einmal die Welt richten. Die ganze Welt muss im Gericht vor euch erscheinen. Und da gebt ihr solch ein unwürdiges Bild ab und seid nicht einmal imstande, über die kleinsten Kleinigkeiten zu urteilen. Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Also da habe ich auch noch keine so eine genaue Vorstellung, aber es Wir wissen ja, Satan mit seinen Dämonen sind ja gefallene Engel. Die werden ja auch einmal in die Hölle, dort in den ewigen Feuersee geworfen. Vielleicht sind wir da auch mit dabei, ich weiß es nicht. Also hier heißt es jedenfalls, wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Da müssen wir doch auch in der Lage sein, Streitfälle des täglichen Lebens zu entscheiden. Also das war eigentlich Paulus Anliegen. Aber wir sehen, also er sagt, was haben wir für eine würdige Stellung? Jemand betete davon ab, wir sind Königskinder, ja, das gilt jetzt, aber jetzt sieht man das noch nicht immer so, aber später wird man das auf jeden Fall sehen. Gott wird uns da gewisse Aufgaben geben, die uns auch fordern. Also ich glaube nicht, dass es langweilig werden wird im Himmel. So, dann geht es ein paar Verse weiter und am Ende kommen die Verse 25 bis 28 von Kapitel 9, die lese ich jetzt mal. Der levitische Hohepriester betritt das Heiligtum viele Male im Lauf seines Lebens, Jahr für Jahr von neuem und immer mit dem Blut eines Tieres, nicht mit seinem eigenen Blut. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar und er brauchte das nur ein einziges Mal zu tun. Andernfalls hätte er ja seit der Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht. Als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Und ich muss jetzt noch mal sagen, weil Pia das vorhin sagte, hier heißt es auch wortwörtlich eigentlich, die Sünden vieler auf sich nahm. Heißt es hier im Hebräerbrief genau so. Hier hat man das nur ein bisschen mal interpretiert, ja auch wenn man übersetzt, hier hat man das gesagt, viele heißt ja letztlich auch wieder alle können, aber nicht alle werden es, ne? Werden nicht alle annehmen. Dass die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Also wie schon mal gesagt, der hohe Priester in Israel musste jedes Jahr aufs Neue, am Versöhnungstag, das Opferblut in das Allerheiligste tragen und dort auf die Deckplatte der Bundeslade sprengen. Allein das Wort Bundeslade, dort waren ja auch diese 10 Tafeln drin, die Tafel mit den 10 Geboten drin. Das war eben abgedeckt, die Bundeslade, und dann wurde eben das Blut auf diesen Deckel der Bundeslade gesprengt. Jedes Jahr musste an diesem Tag ein Opfertier sterben, dessen Blut die Sühnung der Sünden Israels erwirken sollte. Das Wort Sühnung, Sühne ist ja auch eher schwierig, da auch nicht mehr so ganz im Sprachgebrauch vorhanden. Ich würde das mal sagen, mit Wiedergutmachung würde ich das mal versuchen zu erklären. Also das Blut des Opfertieres sollte die Sühnung, die Wiedergutmachung der Sünden Israels erwirken. Und die notwendige fortwährende Wiederholung dieses Opfers Jahr für Jahr ist eben ein Zeichen für die Vorläufigkeit dieser Heilsordnung. Christus aber hat sein eigenes Blut nur einmal geopfert. Er ist nur einmal in die Welt gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Die Einmaligkeit seiner geschichtlichen Existenz, also das ist ja auch von anderen Quellen, außer der Bibel wird das ja bezeugt, dass Jesus wirklich gelebt hat und gestorben ist, auch am Kreuz gestorben hat, gibt es einige Hinweise darauf. Also das ist schon geschichtlich erwiesen. Die Einmaligkeit seiner geschichtlichen Existenz und seines Sterbens enthält eine klare Absage an irgendeine Wiederholung seines Opfers. Also man wäre auch dramatisch, wenn jetzt jedes Mal müsste noch jemand anders sterben. Also mag man sich ja gar nicht vorstellen. Nee, das nehmen wir vielleicht auch für uns, ist das so klar. Aber es ist ja wirklich, ist ja ein ganz großer Segen, dass es nur einmal geschehen musste und wir davon befreit sind. Die Befreiung von der Sünde ist dadurch erfolgt, dass Christus unsere Sünden auf sich nahm. Also eigentlich sind das unsere Sünden, die Jesus da getragen hat. Damit sind die alten Zeiten zu Ende gegangen und eine neue Zeitrechnung hat begonnen. Das ist ja auch ganz konkret so. Wir sagen, vor Christus, nach Christus, mit dem Kommen Jesu hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Tatsächlich auch gesellschaftlich, aber natürlich auch geistlich. Gott hat mit der Sendung seines Sohnes alles gegeben, was zur Rettung der Menschen nötig und möglich war. Nun liegt es an uns, dieses Heil anzunehmen oder das Angebot auszuschlagen. Dann heißt es hier auch, sterben müssen alle Menschen, oder da finde ich die Luther-Übersetzung markanter. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das finde ich ist so ein ganz klassisches Wort, was ich auch so im Kopf habe. Also sterben müssen alle Menschen. Und da haben sich ja schon viele darüber gesagt, viele auch natürlich vor allen Dingen Herrscher, und sagen, also die wollen das nicht wahrhaben. Man wehrt sich dagegen, ob das nur die römischen Kaiser waren, die ägyptischen Pharaonen und bis in unsere Zeit. Man will das eigentlich nicht wahrhaben, aber es ist so. Wir alle, wir müssen eines Tages sterben. Und ich muss sagen, auch bei mir hat sich da auch was verändert. Ich weiß, als ich eben so Jugendlicher war, der junge Mann war, habe ich gesagt, na ja, klar, wir müssen alle sterben. Das hat man so leicht dahin gelesen. Und mittlerweile glaube ich, ich habe es auch so leicht dahin gelesen, weil es noch so weit weg war. Da macht man sich gar nicht viel Gedanken. Na ja, erstmal sind wieder die anderen dran und ach, bis ich mal so weit bin. Das werdet ihr wahrscheinlich auch ähnlich erleben, die ihr älter seid. Wie man so sagt, die Einschläge kommen näher. Ich lese jetzt häufiger bei uns Rentenversicherung, wo ich arbeite, da irgendwelche Todesanzeigen, der Chef und der Vorgesetzte, den ich von da einer nach dem anderen verstirbt. Und das sind die Leute, die mich auch geprägt haben, die Vorbilder damals, die sind nicht mehr da. Oder unsere Eltern, da erlebt man das immer mehr, oder von Bekannten, dass der eine oder andere stirbt und man realisiert das, ja, also ist ja gar nicht mehr so lang. Dann irgendwann bin ich auch dran. Und das ist nicht so ein angenehmes Gefühl, während ich früher aber gesagt habe, na ja, also klar, wir müssen alle sterben, aber dann sind wir doch bei Jesus. Ja, das glaube ich nach wie vor. Und trotzdem ist der Tod ja etwas Bedrohliches, was man, denke ich, auch nicht so ganz leicht runterschlucken kann. Und die Bibel sagt, redet ja nicht ohne Grund davon, dass der Tod der Feind des Menschen ist. Also der Tod ist ja etwas Bedrohliches. Und das Interessante ist, der Tod wird am Ende der Zeiten, wird er ja auch in diesen Feuersee geworfen. Da wird es ja auch keinen Tod mehr geben. Und irgendwie hat man ja immer das Gefühl, dass der Tod immer irgendwie einen Unschuldigen trifft. Ach, der ist gestorben. Ja, ach, das, ja. Und irgendwie war der auch ein toller Mensch und so weiter. Und da, wo man selber die Menschen näher kennt, glaube ich, ist es selten so, dass man sagt, naja, der hat den Tod aber auch verdient. Also, weiß ich nicht, da tue ich mich irgendwie schwer, sondern irgendwie hat man doch das Gefühl, naja, wer hat eigentlich den Tod verdient? Oder wenn, haben wir ihn alle verdient? Aber der Tod ist ja auch etwas, ist ja der ewige Gleichmacher. Da sind alle Menschen gleich am Ende. Nicht in der Konsequenz, aber im Tod selber, die Begegnung mit dem Tod, das müssen erstmal alle Menschen, da müssen alle Menschen durch. Dann ist aber die Frage, ja, wie alt werden die Menschen denn? Klar, je jünger man ist, desto tragischer ist es. Aber gibt es denn überhaupt ein Alter, wo man sagt, ja, jetzt ist es aber legitim zu sterben, jetzt hast du aber auch lang genug gelebt. Das denkt man vielleicht von anderen, wenn man selber in dem Alter ist, glaube ich, dann sagt man, na ja, also ich würde eigentlich noch ganz gerne. Klar gibt es auch Leute, die sind so lebenssatt und lebensmüde, und das finde ich ist auch gut. Das ist irgendwie auch ein Zeichen, dass es jetzt ausgeschöpft ist, aber sag mal, dass es das Alter gibt, wo man sagt, ja, das ist jetzt aber okay, dass man stirbt, das finde ich auch schwierig. Ich glaube eigentlich, dass wir alle den Tod, egal wann er eintritt, im Grunde für eine grobe Ungerechtigkeit halten. Das ist eigentlich ein Skandal. Und das liest man ja auch, wenn man mal irgendwelche Philosophen hört oder auch Menschen, die nicht an Gott glauben, sagen, das ist doch eine pure Ungerechtigkeit. Warum muss man denn sterben? Ich werde dieses Jahr 60, da merke ich jetzt ja schon, 60 Jahre, wie schnell ist das irgendwie alles vergangen? Und so wird jeder kann sagen, das ist ja eigentlich gar nichts gewesen. Natürlich ist es nicht nichts gewesen, aber ja, und dann sagt man, na ja, gut, jetzt ist das Leben schon zu Ende. Da müssen wir sagen, ja, dieses Leben ist zu Ende. Aber wenn das wirklich alles wäre, dann wäre es eine große Ungerechtigkeit. Sondern wir sind ja letztlich, Gott hat uns die Ewigkeit ja ins Herz gelegt. Wir sehnen uns ja nach der Ewigkeit. Und insofern ist das auch eine gute Nachricht. Natürlich, dass Jesus mit seinem Tod am Kreuz auch den Tod an sich besiegt hat. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal. Hier wird auch von der Einmaligkeit der menschlichen Existenz gesprochen. Wir haben nur dieses eine Leben, diese einmalige Gelegenheit, etwas daraus zu machen. Es gibt keinen wiederkehrenden Kreislauf, in dem wir immer wieder neu auf die Welt kommen, in welcher Kreatur auch immer, wie der Hinduismus das ja sagt, wenn man Pech hat, als Wurm geboren wird und all sowas. Da bin ich auch ganz froh, dass ich, Entschuldigung, an solchen Unsinn auch nicht glauben muss. Aber das ist so. Wir haben nur dieses eine Leben. Und das hat Gott uns ja gegeben. Und wir sollen was daraus machen. Und diese Tatsache kann uns auch ganz schön unter Druck setzen. frei nach dem Motto, man lebt ja nur einmal. Und damit wollen ja auch manche Leute sagen, jetzt lassen wir es nochmal richtig krachen, jetzt lebe ich mich mal so richtig aus, denn ich weiß ja gar nicht, wann ich sterben werde. Das ist auf der einen Seite richtig und auf der anderen Seite lässt es ja die Erkenntnis außer Acht, die ja im zweiten Satz dieses, im zweiten Teil dieses Satzes auch steht, wo es heißt, und darauf folgt das Gericht. Ich denke, das ist die andere Seite der Medaille. Wir werden sterben, wir leben nur einmal, aber dann kommt das Gericht, vor dem wir keine Angst haben müssen, weil Jesus die Schuld für uns auf sich genommen hat. Aber dass die Menschen sich verantworten müssen, alle Menschen sich verantworten müssen vor Gott, das sagt die Bibel uns ganz klar und ich halte das auch für richtig. Wenn man auch sieht, was, wie viel Elend und wie viel Verbrechen in dieser Welt passieren, ne, es ist, oder irgendwer betet es, glaube ich, mit diesen sogenannten Selbstmordattentätern, die sie selber Märtyrer nennen, was gar keine Märtyrer sind, die bringen andere um, kommen dann alle selber zu Schaden. Wenn solche Menschen davonkommen würden, wäre das zutiefst ungerecht. Diese Menschen werden sich verantworten müssen vor Gott. Und dieses Gericht wird dann darüber entscheiden, wie unser Leben weitergeht. Es wird weitergehen, nicht auf dieser Erde. Aber entweder leben wir in Ewigkeit, in Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, oder wir leben in Ewigkeit in der Finsternis. Und deswegen ist Jesus Christus von Gott in die Welt gesandt worden. Er kam, um Sünder zu retten. Sünder sind wir alle. Er kam, um Sünder zu retten. Er hat sein Blut für viele zur Vergebung der Sünden vergossen. Er möchte, dass ganz viele zum Glauben kommen. Und wissen, es wird immer ein kleiner Teil sein. Es wird, nach meinem Verständnis, wird es nie die Mehrheit sein der Menschen, die ihm folgen. Aber es liegt an jedem selbst. Und dann heißt es hier zum Schluss, wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, die hat er ja ein für alle Mal getilgt, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten, die nach ihm sehnen, die darauf warten. Wenn er wiederkommt, also das ist auch ein ganz klares Zeugnis auch der Heiligen Schrift, dass Jesus wiederkommt. Also das, was wir glauben, was wir vorhin auch gesungen haben, von der Zwischenzeit. Die Zwischenzeit ist mittlerweile ganz schön lang geworden. Die Zwischenzeit ist vom Tod Jesu bis zu seiner Wiederkunft. Das ist die Zwischenzeit. Und schon immer hat es zu jeder Zeit Menschen gegeben, die nicht an die Wiederkunft Jesu geglaubt haben. Man hat das Gefühl, je länger sich die Wiederkunft hinzieht, und sie zieht sich lange hin, desto massiver wird die Kritik an diesem Glaubenssatz. Hier habe ich mal ein Zitat als Beispiel mal mitgebracht. Da schreibt jemand, der Himmel ist weder droben noch sonst wo. Er ist überhaupt nirgends. Die Vorstellung der Wiederkunft stimmt weder heute noch morgen. Sie stimmt überhaupt nicht. Jeder Verständniswillige kann recht wohl begreifen, dass man zu Jesu Zeiten solche Erwartungen hegte. Jeder Urteilsfähige wird aber zugleich einsehen, dass man diese Requisiten heute nicht mehr übernehmen kann. Das sagt nicht jetzt ein Atheist, das sagt ein evangelischer Theologe. Was, solche Auffassungen gibt es, das müssen wir wissen, das wissen wir vielleicht auch. Klar, es ist wie mit vielen Glaubenssätzen so, dass man einfach dagegenhalten muss und kann letztlich ja nur für sich selber. Ich kann ja nicht für andere glauben. Wir dagegen glauben zuversichtlich, dass der lebendige Gott diese Verheißung ebenso einlöst, wie die Prophetien des Alten Testaments im Blick auf das erste Kommen Jesu. Da gab es ja auch viele Hinweise. Es wird einmal der Messias kommen. Die Leute haben auch hunderte von Jahren gewartet, bis Jesus dann eines Tages auftauchte. Und wenn man nicht an die Wiederkunft Jesu glaubt, dann ist es auch gefährlich, dass man sagt, man lebt so für sich hin, man hat sein eigenes Leben und man rechnet gar nicht damit, dass man Jesus einmal begegnen kann oder begegnen wird. Und die Vorstellung, die Heilige Schrift hat, ist, dass wir uns vorbereiten auf das Kommen unseres Herrn. Das heißt, wir sind uns der Vergebung unserer Sünden bewusst. Wir dienen dem Reich Gottes. Und wir sind auch bereit, Leiden auf uns zu nehmen, da wo es sein muss. Sicherlich sind die Leiden in unserer Gesellschaft hier gering. In anderen Gesellschaften sind sie sehr erheblich, gerade was in der islamischen Welt passiert. Die Christen dort leiden müssen, das ist sehr, sehr heftig. Und da ist es zumindest unsere Aufgabe, auch dafür im Gebet einzustehen. Warten auf Jesus bedeutet auch ganz praktisch Mitarbeit in der Gemeinde, überall da, wo unsere Gaben und Fähigkeiten gebraucht werden. Bereitschaft für andere einzutreten, sein Zeugnis von Mensch zu Mensch weiterzusagen. Es bedeutet, den eigenen Vorteil hintanzustellen. Es bedeutet, die Bequemlichkeit zu verlassen. Es bedeutet, dem Nächsten zu dienen und auch die Geringen zu achten. In diesem Sinne wollen wir uns von Herzen über Karfreitag, das stellvertretende Opfer Jesu, für uns freuen. Wir schauen schon jetzt auf Ostern, den Tag, an dem Jesu Sieg über den Tod offenbar wurde. Und wir warten auf seine Wiederkunft, um ihn dann von Angesicht zu Angesicht schauen zu können. Maranatha, ja, komm bald, Herr Jesus.